Ein ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Vermenschlichung des Hundes. Wer hat es noch nicht gehört? Wir sollten unsere Hunde nicht vermenschlichen. Das ist ganz, ganz wichtig für das Zusammenleben mit unseren Hunden. Aber was bedeutet denn überhaupt Vermenschlichung? Was ist es überhaupt, wenn wir davon sprechen? Und wird das in den Medien und im allgemeinen Gebrauch so richtig genutzt? Das möchte ich heute besprechen mit euch in dieser Folge. Und zwar bin ich auf das Thema gestoßen, wieder einmal darauf gestoßen im Rahmen einer Doku, die ich geschaut habe. Und in dieser Doku ging es darum, ob jetzt der Mensch oder der Hund der Chef ist. Und da wurde so ein bisschen herausgearbeitet, was es denn heutzutage alles für Hunde gibt, welche Services es gibt. Es gibt HundepsychologInnen, HundefriseurInnen, Hundepensionen und so weiter. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was da noch alles erwähnt wurde. Aber es ging jedenfalls die ganzen Ausstellungen, um die ging es auch und Messen und so, wo man mit Hunden hingeht. Und in dem Atemzug ist mir wieder mal aufgefallen, dass in meinen Augen in den Medien und auch so, ich sag mal, unter Nicht-Hunde-SpezialistInnen häufig dieses Thema Vermenschlichung in Verbindung damit gebracht wird, dass wir die Psyche unserer Hunde verstehen möchten, dass wir die Hunde pflegen, dass wir denen das Fell stutzen und pflegen und waschen und so weiter. Dass es, was ich, Accessoires für Hunde gibt und. Da möchte ich gerne nämlich reingrätschen. Und zwar ist es für mich nicht Vermenschlichung tatsächlich, denn wir beschäftigen uns in meinen Augen mit dem Lebewesen Hund als solches und möchten seine Psyche verstehen, möchten verstehen, wie funktioniert denn eigentlich das Lernen beim Hund, wie funktioniert denn Verhalten, wie bringe ich denn meinem Hund was bei. Das ist nicht, also eine Hundepsychologin, ja, ist im Endeffekt nichts anderes als eine gute Hundeverhaltensberaterin, Hundetrainerin. Und es geht ja dabei nicht darum, und ich denke, dieses Bild wird da so ein bisschen kreiert, wenn man Hundepsychologin sagt. Das Bild wird kreiert, dass dein Hund irgendwie auf einer Couch liegt mit der Taschentuchpackung nebendran und dann dem Menschen seine Gefühle auf den Präsentierteller serviert. Und natürlich, wenn man sich das so vorstellt, wirkt das etwas vermenschlicht. Aber tatsächlich ist ja dieser Beruf etwas ganz, ganz anderes. Genauso gilt das für andere Berufe wie Hundefriseurin oder eben andere. Das sind Berufe, wenn man die gut macht, ja, dann muss man auch da Kenntnisse haben über, wie lernt das Tier, wie lässt sich ein Tier so behandeln, dass es nicht an Tierquälerei grenzt, ja, weil ich den irgendwie an dem Strick festmache und um sich schnappen lasse. Also da gehören auch bestimmte Fähigkeiten dazu und Fertigkeiten. Und das ist für mich eigentlich eine total schöne Sache, weil Hunde sind nun mal Bestandteil unseres menschlichen Lebens und wir haben die Möglichkeit, entweder ja, uns nicht für sie zu interessieren und sie halt so als parallel zu uns einfach nebenher leben lassen. Oder wir können sie verstehen wollen und uns dann ein bisschen tiefer in die Materie einlesen und einarbeiten. Und das ist für mich alles andere als Vermenschlichung. Also überhaupt nicht. Ja? Und das ist für mich zum Beispiel auch keine Vermenschlichung. Das finde ich nämlich auch häufig ein Thema. Da geht es dann häufig ja um so Accessoires, wie ich schon gesagt habe, also Hundeleinen, Hundehalsbänder, Hundegeschirre, aber eben auch Kleidung, Pullis, Mäntel, Tücher und so weiter. Und für mich ist das im in der allerersten Instanz erstmal ein Trainingstool, also eine Leine, ein Halsband, ein Geschirr soll einen Zweck erfüllen. Das heißt, ich muss den Hund daran praktisch durch die Welt führen. Und ich sag mal so, wenn das die Funktion erfüllt, also aus meiner TrainerInnen-Sicht, dass das eine gute Leine ist, ein gutes, gut sitzendes Geschirr, ein breites, weiches Halsband, dann ist mir das doch egal, ob das jetzt schier ist, Entschuldigung, österreichisch, also hässlich ist oder schön ist, ja, und irgendwelchen meinen optischen, ästhetischen Anforderungen entspricht. Das ist ja dann nicht vermenschlicht, sondern ich darf ja noch entscheiden, hätte ich gerne ein oranges Halsband oder eins mit Perlenstickerei. Ja? Das ist ja dem Hund wurscht, solange das seinen Zweck so erfüllt, dass es dem Hund damit gut geht. Und das Gleiche gilt für Mäntel, ja, und auch natürlich ist es nicht geil, wenn man den Hund in Kostüme steckt und der fühlt sich total unwohl und man macht sich dann wahnsinnig darüber lustig. Das würde ich schon als grenzwertig beschreiben auf Instagram und TikTok und wo es nicht überall die ganzen Reels und Co. gibt über lustig angezogene Hunde, die sich in ihren Outfits aber überhaupt nicht wohlfühlen. Ja, das grenzt schon für mich an Vermenschlichung, ist aber nicht zu vergleichen mit einem Mantel, den ich den Hund anziehe, einem Pulli, den ich dem Hund anziehe, weil er draußen friert, weil er sich draußen sonst nicht bewegen kann, keinen Meter geht mit mir, weil er eben ja, sich unwohl fühlt. Und da ist es mir auch wieder wurscht, ob da jetzt eine Mickey Maus drauf ist auf dem Pulli, ob da jetzt lustige Flügel an dem Pulli dran sind. Wenn der Hund das gerne trägt und man kann Tieren beibringen, Dinge gerne zu tragen. Also es ist da auch wieder nicht alles so schwarz-weiß. Wenn ich dem Hund irgendwelche Rentier hier Haarbänder aufziehe zu Weihnachten und der blinzelt und duckt sich ab und schlägt sich ums Maul und ist halt einfach super in einem Unwohlsein drin, dann könnte man da schon von Vermenschlichung sprechen, vor allem wenn dann noch gesagt wird, der Hund lacht oder so. Und jetzt kommen wir nämlich schon zu den wichtigsten Punkten. Ich bin sehr froh, dass ich euch auf Instagram habe, denn ihr habt mir sehr, sehr viele tolle Beispiele genannt für Vermenschlichung und was denn überhaupt Vermenschlichung bedeutet. Und ich sage euch vorab meine Definition der Vermenschlichung und dann möchte ich ein paar eurer Beispiele bringen. Für mich ist Vermenschlichung, mal ganz grob gesagt, wenn ich dem Hund menschliche Attribute, menschliche Weltanschauungen, menschliche Eigenschaften, menschliche Moralvorstellungen zuschreibe und denke, dass der Hund meine Sicht der Dinge verstehen kann. Ja, also, dass der einfach begreifen kann, wie wir Menschen ticken und praktisch, ich sag mal, die deutsche Sprache verstehen kann oder meine Gedanken lesen kann. Ja? Oder deutsche Sätze durch jede andere Sprache auf dieser Welt. Denn eins ist klar, und das ist auch immer ein Satz, den ich gerne sage, dein Hund versteht kein Deutsch. Und auch kein Englisch, kein Französisch, kein Italienisch, ja, der versteht dich nicht, wenn du dem was sagst. Und jeder, der diesen Satz hört, denkt sich erstmal, ja klar, natürlich versteht der kein Deutsch, gell? Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch sehr, sehr viele Menschen, die ihrem Hund Dinge sagen, also Signale, Kommandos, Befehle geben und erwarten, dass der Hund es versteht. Also ich nenne mal mein Lieblingsbeispiel, das Beispiel aus, pfui oder nein. Es wird ganz häufig dem Hund einfach so hingeschmissen, sage ich mal, ein aus, ein nein. Und der Hund soll dann was sein lassen. Und dann frage ich ganz häufig, hast du das aufgebaut mit deinem Hund? Also hast du das trainiert mit deinem Hund? Was bedeutet das für deinen Hund? Und no offense, aber die meisten Leute können sich das dann nicht beantworten, die Frage, weil Es ist nicht aufgebaut. Es wird einfach ein Nein gerufen in etwas lauterer, strengerer Stimme. Und es wird erwartet, dass der Hund das versteht, was er tun soll. Denn Hunde können nur lernen, was soll ich denn tun? Ja, sie können nicht lernen, was soll ich nicht tun? Und deswegen ist es so wichtig zu überlegen, wie bringe ich denn dem Hund das Verhalten bei, was ich haben möchte? Ich bringe nämlich mal ein gerne genanntes Beispiel. Der Hund frisst was vom Boden, der soll da weg, deswegen ruft man laut Pui. Und der Hund wird, wenn er einen bestimmten Charakter hat, und zwar einen eher schreckhaften, vermutlich auf ein lauteres Pui da auch reagieren. Und er wird dann da wegkommen, weil er gehemmt wird. Also weil er praktisch sagt, das war jetzt was Unangenehmes von meinem Menschen, ich zuck zusammen, gehe da lieber schnell weg. Ja? Und das wird so lange funktionieren, also vorausgesetzt, man belohnt den Hund da gar nicht dafür, man holt ihn nur mit einem Pfui weg und sagt ihm nicht, was das richtige Verhalten ist. Es wird so lange funktionieren, bis der Hund was findet, was der richtig toll findet. Und dann fängt nämlich die Strategie, den Hund so von Essmam wegzuholen, nämlich an, so ein bisschen zu wanken, weil der Hund nämlich weiß, okay, von meinem Menschen kommt das Unangenehme, ja, das Hemmende, aber da vorne liegt das Tolle. Das heißt, wenn der das einmal kriegt, dann ist die Belohnung umso höher, also die Selbstbelohnung, weil der Hund am Boden was findet und sich selbst damit belohnen geht. Und da hinten das Unangenehme, der Mensch ist zwar da, aber man hat es ja trotzdem geschafft, obwohl der Mensch Pui geschrien hat. Und damit kommen wir nämlich in eine sogenannte variable Verstärkung, variable Belohnung. Das heißt, ab und zu belohnt sich der Hund, ab und zu nicht. Und damit wird das Verhalten sehr, sehr stark gefestigt. Das heißt, sehr, sehr stark belohnt. Und der Hund gewöhnt sich an, das immer noch mal zu probieren, doch dahin zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Signale, also zum Beispiel Abrufen vom Futter, über Belohnungen aufbaut und. Und eben nicht vermenschlicht, nicht denkt, der Hund kann jetzt verstehen, was ich da sage. Der Hund versteht jetzt, wenn ich Nein sage oder wenn ich Pfui sage, dass er da weg soll, weil ich das ja so will, weil ich bin ja sein Herr. Ja, sondern der Hund lernt aus Lernerfahrungen. Und das ist ein so, so wichtiges Element. Der Hund versteht nicht die Sprache. Das heißt, der hört nur einen lauten Ton. Und in dem Fall, wenn er da wegkommt, also wenn er sich davon in Anführungsstrichen beeindrucken lässt, dann ist der einfach nur im Meideverhalten. Ja? Und das mag für den einen oder anderen ein Leben lang so klappen, weil der Hund so gut einzuschüchtern und zu hemmen ist, dass das immer funktioniert. Aber bei den meisten Hunden klappt das nicht. Und wer mich kennt, ich bin eh keine Freundin davon, den Hund einzuschüchtern, weil ich gerade Hunde, die sich so gut einschüchtern lassen, eben nicht einschüchtern würde, weil die eben mehr Selbstbewusstsein brauchen und nicht noch mehr Unsicherheit und noch mehr Verunsicherung aus der Umwelt und vom Menschen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist der erste Punkt. Der Hund spricht kein Deutsch. Dem Hund muss man Sprache beibringen und auf einer Sprachebene mit dem Hund zu kommunizieren bedeutet, Signale aufzubauen, Körpersprache zu lesen, ja, über Verstärker zu arbeiten, also über Belohnungen zu arbeiten, um dem Hund zu kommunizieren, was will ich denn eigentlich von dir? Und körpersprachlich zu kommunizieren, ganz klar, aber auch über Stimmungsübertragung. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, habe ich auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht. Also ich bin kein Gegner davon, mit dem Hund zu sprechen, nur als Randnotiz. Nur darf ich nicht erwarten, dass der das inhaltlich versteht, wenn ich dem eine Geschichte erzähle, ja, wenn ich dem sage, hey, was ist denn das für ein netter Hund da hinten, was macht der denn da? Ja, dann gehe ich nicht davon aus, dass der jetzt übersetzen kann, was ich da meine, sondern dann gehe ich davon aus, dass der die Schwingungen in meiner Stimme, dass der die Botenstoffe empfangen kann, dass der die Botenstoffe riechen kann, die ich dabei ausschütte und, und. Genau, die Hormone, die ich ausschütte, sorry. genau, was noch ein Punkt ist, und da komme ich jetzt schon zu euren Themen, ist, dass Hunde was aus Protest machen. Das kam übrigens ganz häufig. Der macht das absichtlich, der macht das aus Protest, der bleibt da stehen extra, um mich zu ärgern. Das höre ich super, super häufig. Also beziehungsweise das Hauptthema, woran man denkt, wenn man an Protest denkt, ist Protestpinkeln. Das ist lange, lange überholt, diese Theorie, dass Hunde aus Protest irgendwo hinpinkeln. Die meisten Hunde, die irgendwo hinpinkeln, sind hochgestresst. Eine Kundin hat mir neulich erzählt, dass sie einen Hund geschimpft hat auf dem Spaziergang und zu Hause hat er dann wieder reingemacht, obwohl der stubenrein ist. Und wenn ich schimpfe, dann muss ich wissen, was ich tue. Dann muss ich wissen, dass ich Stress, vielleicht sogar starken Stress, auslöse im Hund und dass ich mir damit Probleme bastle. Das ist einfach so. Ja, also man muss einfach immer wissen, was man tut. Und deswegen verzichte ich gerne auf Schimpfen, denn es bringt sowieso nichts, ja, weil auch da wieder, der Hund ist kein Kind. Ich höre auch immer mal wieder, ja, meine Kinder haben aber auch mal ein Nein gehört oder meine Kinder habe ich auch geschimpft und die haben das verstanden. Ja, aber der Hund ist kein Kind und das ist für mich ein echt rotes Tuch. Man kann Hundegehirne mit Kindergehirnen vergleichen. Auf der Ebene kann man schauen, okay, was ist kognitiv, was passiert im Hund, was passiert kognitiv im Kind? Ja, aber du kannst nicht sagen, ich schimpfe mein Kind, ja, ich kenne mich nicht mit Kindererziehung aus, ich würde vermutlich mein Kind auch nicht dauernd schimpfen, aber anderes Thema. Aber ich kann nicht einen Hund mit einem Kind vergleichen. Das geht einfach nicht. Ein Kind ist sehr früh in der Lage, Dinge zu verstehen, weil ich sie ihm erklären kann, weil ich eine gemeinsame Sprache habe. Und weil ich sagen kann, guck mal, steck deine Finger jetzt nicht in diese Steckdose, weil sonst wirst du einen Stromschlag kriegen. Ja? Einem Hund kann ich das nicht so erklären, weil wir eben keine gemeinsame Sprache haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen nicht so häufig Hunde mit Kindern vergleichen, auf dieser Ebene. Ja? Man kann wie gesagt, man kann sagen, Hundegehirne sind in etwa so entwickelt wie das Gehirn eines 2,5- bis 3-Jährigen. Ja, man kann da über die Impulskontrolle sprechen und. Aber in der Operative, ja, also im Umsetzen kann ich nicht so arbeiten oder so kommunizieren wie mit einem Kind. Und genau, das ist nämlich auch Vermenschlichung. Ja? Und da muss ich auch immer gucken, was löse ich eigentlich in dem Hund aus? Und da ist es auch wichtig zu verstehen, dass ein Hund nichts aus Protest macht, nichts macht uns irgendwie zu Leide und uns auch nicht verarscht. Und das ist auch so ein Punkt, den Satz höre ich häufig im Zusammenhang mit, der verarscht mich, immer wenn ich das Geschirr heraushole, dann läuft der weg und macht ein Spiel draus. Auch das ist Vermenschlichung, denn der Hund verarscht nicht. Der Hund zeigt Meideverhalten. Warum? Weil ihm das Geschirr unangenehm ist. Das ist in 100% der Fälle, wo ich diesen Satz so höre, ist in 100% der Fälle keine Verarsche und kein Spiel. 100. Das ist immer eine unangenehme Verknüpfung mit dem Geschirr, mit dem Geschirr anziehen, mit diesem Rausgehen, mit der Umwelt draußen. Ja, also das sind die Möglichkeiten, die man hat. Entweder der Hund möchte nicht rausgehen oder der Hund möchte nicht Geschirr anziehen. Und dann muss ich schauen, okay, wie kann ich mit dem das üben, dass der wieder gerne sein Geschirr anzieht oder dass er wieder gerne rausgeht. Da muss man genau hinschauen, was denn die Ursachen sind. Und da kann ich nicht von Verarschen sprechen, weil wofür sorgt das? Wofür sorgt das, wenn ich sage, der Hund verarscht mich? Dafür, dass ich sage, ich lasse mich aber nicht verarschen von dir. Du musst jetzt dein Geschirr anziehen. Wir machen jetzt hier kein Spielchen draus. Und wenn ich das mache, dann zwinge ich den Hund immer wieder in sein Geschirr rein, weil ich denke mir, du kannst mich jetzt nicht verarschen. Ja? Und dann zwinge ich ihn immer wieder rein und das Meideverhalten wird immer größer. Und das Problem wird immer größer. Ja, weil ich habe einfach das Problem nicht erkannt, weil ich vermenschlicht habe. Und super, super wichtiger Punkt. Und genau, also das Gleiche gilt auch für, der testet dich. Das kam auch ein paar Mal. Der testet dich, der will, ich begreife diesen Satz tatsächlich nicht so ganz, weil ich weiß gar nicht, was man testen sollte. Also der testet dich in was, ja? In deiner Führungsqualität, in deinem Dasein als Mensch oder in deinem Dasein als potenzieller Kanide oder in was testet der Hund denn einen? Ja, das wird häufig gesagt in so Situationen, wenn der Hund einen anspringt oder wenn der Hund doch mal wegläuft, wenn man ihn zurückruft oder halt eben nicht mehr auf Signale reagiert oder. Und das wird häufig mit der Junghundephase in Verbindung gebracht, mit der Pubertät. Der testet dich jetzt, der testet seine Grenzen. So, und da, das Thema Grenzen ist ja eins, was sehr, sehr viel diskutiert wird und was ich auch schon diskutiert habe. Um eine Grenze zu testen, muss man diese als solche begreifen. Ich gehe in der Regel davon aus, dass der Hund diese Grenze noch nicht als solche begriffen hat, weil ich sie ihm noch nicht beigebracht habe. Und was ist denn eigentlich eine Grenze? Eine Grenze ist eine Verhaltensweise, die ich nicht haben möchte, ja, beziehungsweise möchte ich halt ein anderes Verhalten haben. Und wenn der Hund jetzt nicht mehr zurückkommt auf den Rückruf, zum Beispiel im Junghundealter, und es hat vorher schon geklappt, und jetzt ist Pubertät, Hormoneinschub und plötzlich testet der dich jetzt, dann testet der dich nicht, sondern de facto wird einfach sein Hirn gerade umgebaut und er löscht Verhalten, was das Gehirn nicht mehr braucht. Also sein Gehirn löscht das. Zumindest vorübergehend, weil das so ist, weil das die Jugendentwicklung ist, weil das Gehirn sich aufs Erwachsenwerden vorbereitet und da einfach wahnsinnig komplexe Dinge passieren, die dafür sorgen, dass die Hunde Dinge vergessen und nicht mehr abrufen können. Und deswegen testet der keine Grenze, sondern er kann es tatsächlich einfach nicht mehr. Er weiß es nicht mehr besser. Und auch da wieder, wenn ich jetzt vermenschliche und denke, dass mein Hund das versteht, dann gehe ich in eine Richtung wieder, wo mir in meinem Kopf suggeriert wird, der testet jetzt eine Grenze, deswegen muss ich ihm diese Grenze jetzt aufzeigen, weil der darf mir nicht auf der Nase herumtanzen. Und wofür sorgt das? Dafür, dass ich wieder strenger werde im Umgang. Und wofür sorgt das wieder, wenn ich strenger werde im Umgang? Das sehe ich immer wieder, regelmäßig, auch immer noch bei meinen KundInnen. Im Junghundealter wird dann plötzlich so etwas härter durchgegriffen und auch wenn es die ganz netten sind, es wird immer dann so ein bisschen, also nicht immer, das stimmt nicht, aber häufig dann doch so ein bisschen strenges Wort gesagt oder. Und das sorgt nämlich dafür, dass die Hunde erstens immer durcheinander werden, ja, weil sie eh schon so viel Stress haben, dann kommt noch ein Stress mit on top mit drauf. Zweitens finden die natürlich dann den Menschen nicht mehr so toll wie im Welpenalter, wo alles noch schön und nett war, ja. Und dann werden die Außenreize nämlich noch spannender, weil da hinten gibt es ja eh die ganze Zeit ein Meckerer, da gibt es ja eh die ganze Zeit Anschiss und da draußen ist die große, weite Welt und es ist alles so spannend und da ist ein anderer Hund, juhu, ja, die sind immer so nett zu mir, Ja, wenn sie Glück haben. Aber und dann habe ich natürlich was, wo ich dann noch härter werden muss, weil der geht ja immer mehr in die Umwelt raus. Und das ist echt nicht förderlich, wenn ich diese Denke habe. Dein Hund testet keine Grenzen. Ja? Das ist nicht förderlich, weil ich komme immer weiter in diesen Kreislauf rein, wo alle Beteiligten auch immer frustrierter werden. Weil ich eben vermenschlicht habe, weil ich denke, der versteht jetzt irgendwie, was ich will. Das gilt auch für so Sachen wie, der Hund springt auf den Tisch, ja. Das ist aber ein Rüpel, der ist aber grenzenlos und der testet mich jetzt. Nee, der geht auf ein Objekt drauf, was er gerade als attraktiv zum Hochklettern empfindet. Und es gibt einfach so Hunde, die klettern gern, die springen überall rauf. Und es gibt keine Grenze für den Hund, weil wie soll er denn menschliche Konventionen, menschliche Vorstellungen von Tischen verstehen? Das ist ja nur ein Stück Holz, ein zusammengeschreinertes, was halt dann dagegen drum steht, aus Perspektive des Hundes. Voll wichtig, dass der Hund einen nicht testet, der will auch nicht manipulieren. Hunde sind nicht, Hunde sind nicht, ich sag mal, hinterhältige Bestien, sondern wenn die manipulieren wollen, also das sieht dann tatsächlich manchmal so aus, zum Beispiel der Hund steht am Tisch und bettelt eine halbe Stunde, weil er eine halbe Stunde glotzt. Dann liegt es in der Regel nicht daran, dass der manipulieren will und so lang glotzt, bis der mich manipuliert hat, sondern liegt es in der Regel daran, dass ich ihm das genauso beigebracht habe. Dass der irgendwann in der Vergangenheit mal eine halbe Stunde da stand und gemerkt hat, so, oh, nach einer halben Stunde wirft die immer was runter. In Zukunft werde ich ausdauernd gucken, weil, und so trainiert man nämlich tatsächlich ausdauernde Signale, ein länger gehaltenes Sitzen, ein länger gehaltenes Schauen, ein länger gehaltenes Handtarget, indem man die Zeit hinauszögert, bis der Hund an seine Belohnung kommt, an seinen Verstärker kommt. Also Menschen trainieren oft besser unbewusst als bewusst, indem sie halt den Hund so lange in Anführungsstrichen manipulieren, in Anführungsstrichen nerven lassen, bis der halt dann doch mal was bekommt und sei es nur die Aufmerksamkeit. Ja? Und dann kann ich nicht sagen, der manipuliert mich, sondern dann sage ich, das habe ich meinem Hund so beigebracht. Mist. Und ich übrigens habe das meinem Hund auch so beigebracht. Man muss immer wissen, was einen stört oder was einen nicht stört. Mein Hund kriegt ab und zu mal was vom Tisch, wenn der still ist, wenn der ruhig ist. Aber er hat sich angewöhnt, dann immer zu glotzen, ja, und zu gucken. Und bei meiner Oma macht er das ganz besonders stark, weil die lässt ziemlich häufig was runterfallen. Und dann steht er halt da und glotzt. Und dann schimpfe ich den aber nicht dafür, dass der mich manipuliert oder meine Oma manipuliert, sondern dann sage ich meiner Oma, Oma, du hast ihm genau das beigebracht. Du hast ihm das antrainiert. Ja? Und wenn du das nicht mehr möchtest, dann darfst du ihm erstmal nichts mehr runterfallen lassen. Meine Oma ist sehr wurscht, aber ja. Und dann kann ich nicht dem Hund eine böse Absicht unterstellen, wenn ich dem das selber beigebracht habe. Was auch kam, ist, dass der Hund beleidigt ist, nachtragend ist, und das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn der Hund zum Beispiel in einer Ecke sitzt und sich wegdreht, also den Körper abwendet, den Kopf abwendet, sich vielleicht ums Maul schlägt, ja? Da wird ganz häufig interpretiert, dass der Hund beleidigt ist. Und leider ist das auch ganz häufig so, wenn Menschen ihre Hunde schimpfen. Leute, kleiner Nebensatz, hört auf, eure Hunde zu schimpfen. Hört auf, die ganze Zeit die Hunde rumzunörgeln. Der Hund versteht es nicht, der setzt dann seine beschwichtigende Körpersprache ein und versucht zu deeskalieren. Der versucht, Deeskalationsverhalten, Konfliktverhalten, Beschwichtigungsverhalten, wie auch immer man es nennen möchte, einzusetzen, um den Konflikt zu entschärfen. Dass er versteht, was er gerade getan hat, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, dass er reagiert nur auf das, was du tust. Wenn du deinen Hund schimpfst und er in der Ecke sitzt, dann versucht er über ganz, ganz stark deeskalierendes Verhalten wieder an einen eine konfliktfreie Situation zu kommen. Und wenn dein Hund schon in die Erwartungshaltung kommt, dass du immer dann schimpfst, wenn der was kaputt gemacht hat, wenn du nach Hause kommst, dann wird er so schon da sitzen, antizipierend, dass du gleich wieder schimpfst, um die Situation zu entschärfen. Das heißt aber nicht, dass der moralisch verstanden hat, dass er nichts zerstören soll. Und by the way, Nebensatz, wenn dein Hund was zerstört, wenn du weg bist, dann hat er ein Trennungsstressproblem, dann musst du an diesem Trennungsstress arbeiten. Sonst tust du dich in diese Spirale rein, ja, aber das Zerstören wird auch nicht aufhören, ja, sondern der Hund zerstört dann und dann geht er wieder in die Ecke, weil er weiß, okay, jetzt kommt eh gleich wieder ein brüllender Mensch nach Hause oder ein schimpfender Mensch. Mega uncool und es löst das Problem nicht. Und auch nicht irgendwie, also körperlich werden mit Hund, schimpfen mit Hund, solche Geschichten, es ist einfach in der Regel nicht förderlich. Das heißt nicht, dass man nicht mal Mensch ist. Ja, ich schimpfe auch manchmal und sage, Mann, ja, ich versuche das dann immer so ein bisschen mit Humor auch zu nehmen. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man auf keinen Fall also ernsthaft laut wird. Das kann ernsthaft eine Beziehung zerstören. Ich habe mal einen Hund im Training gehabt, der wurde einmal genauso geschimpft und er hat seinen Menschen immer gemieden, hat immer weggeguckt, hat ihn überhaupt nicht mehr richtig angeguckt, weil die so Angst hatte dann vor diesen Menschen. Und Und deswegen ist auch wichtig zu verstehen, dass der Hund nicht beleidigt ist oder auch nicht nachtragend oder was auch immer man dann da sagt. Stur ist auch so ein menschliches Label und generell, also es bringt alles nichts weiter, also es bringt uns nicht weiter, wenn wir unseren Hunden Eigenschaften zuschreiben, die uns nicht weiterbringen im Zusammenleben mit den Hunden. Ich habe ein Lieblingsbeispiel beim Thema Stur und zwar den Dackel. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Dackel bei mir im Training. Und sehr, sehr, sehr oft höre ich, naja, ist ja ein Dackel, der ist stur. Und da haben auch so ein bisschen die Rassebeschreibungen und so und das, was in unseren Köpfen drin ist, schuld. Denn der Dackel wird ja häufig als stur bezeichnet und damit wird dann häufig sozusagen legitimiert, dass man mit dem nicht ausgiebig trainiert. Denn Dackel sind wundervoll trainierbare Hunde, die sind total gut motivierbar. Gerade die Kurzhaardackel, mit denen ich am meisten arbeite, sind total schön motiviert über Futter, über Spiel, über Umweltbelohnungen. Die sind voll auf Zack, ja. Und ich habe auch richtig gut trainierte Dackel. und häufig wird aber dann gesagt, ach, der ist stur, der ist ein Dackel, das kriegen wir nicht hin oder so. Ja, hast du es denn schon probiert? Das liegt einfach daran, dass man früher sehr viel über Strafen gearbeitet hat, sehr viel über Sanktionen. Wenn du was nicht richtig machst, kriegst du einen drüber. Und bei Hunden, die, ja, ich sag mal, konventionellerweise als stur betitelt werden, ist das halt ein No-Go. Ja, weil ein Dackel oder ein Terrier oder was auch immer für einen Hund, ja, der halt sehr eigenständig ist und der halt eigenständig gelernt hat, Entscheidungen zu treffen, weil wir diese Hunde so selektiert haben, der sagt halt dann oder sagt, denkt, was auch immer, reagiert halt dann mit Abneigung. Ja? Da, wo vielleicht ein Hund, der einen sehr ausgeprägten Will to Please hat, sehr kooperativ mit dem Menschen arbeiten möchte, vielleicht daherkommt und beschwichtigt und oh Gott, du hast mich gestraft, oh, kann ich dir wieder was Gutes tun? Ja, was ja leider oft sehr verstärkend auf den Menschen wirkt, also sehr das befeuert noch, dass man schimpft, ja, weil die Hunde dann daherkommen und oh, ich will dir gar nichts tun. Da ist halt ein Dackel dann einfach, schaltet auf Durchzug und sagt dann, du, eigentlich jetzt nicht so Bock auf den Schmarrn, ich gehe jetzt mein Ding machen. Ja? Aber sobald ich motivierend mit denen arbeite, sobald ich verstehe, wie ein Hund tickt, dann habe ich da keine Sturheit. Ja? Dann habe ich hochmotivierte Tiere oft. Ja? Und auch da wieder dieses Label oder dieses Vorurteil Sturheit bringt uns wieder dazu, dass wir in so einen Kreislauf, in so einen Teufelskreis reinkommen. Der ist ja stur, der macht es nicht. Da kann ich ja gleich sein lassen, das Training. Dann mache ich kein Training. Dann macht der Dackel wieder, was er will. dann habe ich wieder einen Frust. Dann fange ich vielleicht an, den zu schimpfen oder so. Dann hat der wieder keinen Bock. Dann ist der noch sturer und. Also so komme ich wieder in diese, ja, Vermenschlichungsspirale, kann ich es eigentlich nennen, rein. Und habe aber nichts davon. Und genau deswegen ist es so wichtig, sich anzugucken, was ich denn eigentlich meinem Hund dafür Attribute zuschreibe, die vielleicht nur in meinem Kopf stattfinden. Genau, ich glaube, ja, da eine Sache hatte ich noch, die anderen sind weitaus abgedeckt, weitestgehend. Und zwar das Thema Kontrollwahn oder Dominanzverhalten gegenüber Menschen. Es wird ja häufig gesagt, dass der Hund dem Menschen gegenüber dominant ist, weil der zum Beispiel aufreitet oder in die Waden zwickt oder so. Und auch das, also es ist mittlerweile erwiesen, dass es kein Dominanzverhalten vom Hund dem Menschen gegenüber gibt, ja, weil wir einfach zwei unterschiedliche Spezies sind. Und da müsste man auch erstmal wieder schauen, was ist denn überhaupt Dominanzverhalten und wie wird das denn gezeigt? Und ganz häufig wird Dominanzverhalten, Verhalten als Dominanzverhalten betitelt, was überhaupt kein Dominanzverhalten ist. Und zwar zum Beispiel das Aufreiten oder das in die Waden zwicken beim Menschen, das ist in der Regel Übersprungsverhalten, großes, hohes Erregungslevel, große Aufregung. Der Hund ist überfordert häufig, wenn der das macht und weiß sich nicht anders zu helfen, als so seine Energie loszuwerden und irgendwie wieder an gute Gefühle zu kommen, weil er gerade mega gestresst ist. Also das ist so ein Beispiel, und da gibt es noch zig andere Beispiele. Das würde jetzt hier zu lang werden. Aber genau, also es gibt nicht diesen Kontrollwahn. Und also Kontrollwahn, weil das da so steht, wird häufig auch eben beim Alleinbleiben genannt. Und das liegt meistens, also nicht beim Alleinbleiben, sondern dass der Hund immer hinterherläuft in der Wohnung. Und das liegt häufig auch daran, dass sie einfach ein Problem haben mit alleine bleiben oder eben nie gelernt haben, zu Hause zur Ruhe zu kommen. Kontrolle ist eher so eine Sache. Das Wort Kontrolle hat durchaus seine Berechtigung, weil es geht um Kontrollverlust. Es geht nicht darum, dass der Hund den Menschen kontrolliert, weil er irgendeine Dominanz oder weil er der Chef sein will, sondern es geht darum, Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben und eben diese Kontrolle nicht zu verlieren. Denn wenn ihr dieses Gefühl kennt, die Kontrolle zu verlieren, also Beispiel, ihr seid beim Zahnarzt, der sagt, heb die Hand, wenn es dir weh tut, du hebst die Hand, es tut weh und dein Zahnarzt bohrt weiter, das ist ein Kontrollverlust. Ja? Da habe ich nicht mehr die Kontrolle über meine eigene Unversehrtheit, über mein Leben. Und genau das wollen Hunde auch haben und darauf haben sie auch jedes Recht. Und wenn sie Angst haben vor alleine sein, ja, Trennungsangst, weil sie dann Angst haben, ja, alleine nicht zu überleben im Endeffekt, das ist das, was dahinter steckt, dann wollen sie natürlich weitestgehend Kontrolle erlangen über diese Situation, damit sie nie wieder in diese Situation geraten. Und deswegen laufen sie häufig Menschen hinterher, ja, damit sie eben bloß nicht den Moment verpassen, wo wieder dieser Kontrollverlust stattfindet. Das hat aber nichts mit Dominanz zu tun, nichts damit zu tun, dass der Hund die Herrschaft erlangen will oder der Chef im Haus sein möchte. Und deswegen, und das rundet es, glaube ich, ganz gut ab, fand ich auch diesen Titel, wer ist der Chef, Mensch oder Hund, sehr, sehr, sehr stark vermenschlicht. Ja? Denn darum geht es nicht im Zusammenleben mit dem Hund. Es geht darum, eben den Hund zu verstehen, ihn eben nicht als menschliches Wesen zu begreifen, ihn schon als Partner auf Augenhöhe zu begreifen, aber eben als andere Spezies mit anderen Lernvorgängen, ja, und anderen Gefühlen und anderer Körpersprache. Und ja, das ist einfach super wichtig zu verstehen beim Thema Vermenschlichung. Und das ist viel, viel wichtiger, als ob wir jetzt HundepsychologInnen, HundefriseurInnen haben oder irgendwelche anderen Services. Denn es ist doch schön, wenn wir uns mit dem Thema Hund auseinandersetzen, und genau das sollten wir tun. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart, und freue mich schon auf die nächste Folge. Wer weiß, wann sie kommt. Bis dahin alles, alles Liebe, und gerne auch bewerten, Instagram und Co. Ihr kennt die Geschichte. Bis dann. Ciao.